Jahrgang 2020, Folge 32. Da wächst was, von Frauke Huhnfeld, aus Stern Nummer 35 vom 20. August 2020. Gelesen von Kerstin Hoffmann. Viele sehnen sich nach richtig gutem Essen, nach Gemüse aus der Region, nach Fleisch, für das kein Tier lange leidet. Es ist gar nicht mehr so schwer, genau das zu bekommen. Er hat schon im Frühling die Erde vom Acker geholt, hier in Rudow, am Rand von Berlin, im Grenzland zwischen Ost und West, wo man am Ende des Himmels die Skyline von Gropiusstadt sieht. Auf seinem Balkon in Neukölln hat Alessandro Naitana seine Kostbarkeiten dann vorgezogen. Tomaten aus Sizilien, Salbei aus der Toskana, Radicchio aus Treviso, bevor er sie im Mai wieder in Rudow ausgepflanzt hat und seither jeden zweiten Tag besucht, begießt, beerntet. Der 50-Jährige arbeitet als Chefkoch in einem italienischen Feinschmeckerlokal in Teltow bei Potsdam. Und er schwört bei Maggiolina, so nennt er seine sizilianische Mutter, von der er auch das Gärtnern gelernt hat, dass es Kräuter und Gemüse wie solche, die er hier anbaut, nirgendwo zu kaufen gibt. So frisch, so robust, so intensiv, so gesund. Deswegen hat er diesen Acker über die Plattform meineernte.de gemietet. Deswegen hegt und pflegt er seine Pflanzen wie andere Leute ihre Kinder. Naitana ist Teil einer Bewegung, die schon seit einigen Jahren die bewitzelte Nische der Ökospinnerei verlassen hat, die aber durch die Corona-Pandemie eine eigene Art von exponentiellem Wachstum erfährt. Es sind Leute, die sich nicht nur fragen, was der Brokkoli, den sie essen, so hinter sich hat, sondern die in der Lage sein wollen, darauf eine Antwort zu geben. Sie wollen wissen, wo ihr Essen herkommt, wer es gepflückt und verarbeitet hat, womit es gedüngt und gespritzt wurde. Und immer mehr wollen es tatsächlich selbst anpflanzen. Baumärkte berichten von einer massiv gestiegenen Nachfrage bei Hochbeeten, Blumenerde und Balkonkästen. Bei Google haben sich die Suchanfragen zu Gewächshäusern nahezu verdoppelt. Das Magazin Kraut und Rüben des Deutschen Landwirtschaftsverlags verkauft sich so gut wie nie zuvor in seiner 50-jährigen Geschichte. Und der Kleingartenbund verzeichnet in einigen Großstädten viermal so viele Anfragen für Parzellen wie in sonstigen Jahren. Wanda Ganders und Nathalie Kirchbaumer, die Gründerinnen von Meine Ernte, haben schon vor 10 Jahren ihr bisheriges Leben auf den Kopf gestellt. Nach dem Betriebswirtschaftsstudium hatten sie beide gute Jobs bei Internet- und Logistikunternehmen und trotzdem Sehnsucht nach etwas anderem. Sie überlegten, wie schön es wäre, wenn man ein bisschen Gemüse anbauen könnte, weil man Spaß daran hat und auch, weil man sich besser ernähren will. Sie hatten keinen Garten und trotzdem das starke Gefühl, es geht nicht nur uns so. Eine Weile haben sie überlegt, wie man an Ackerflächen kommen, wie man Landwirte ansprechen könnte, wie man Kunden gewinnen und betreuen müsste, haben ein Modell entwickelt, neben ihren Jobs Flyer verteilt, auf Wochenmärkten gestanden, Flächen akquiriert. Dann haben sie ihre Jobs gekündigt. Inzwischen gibt es Meine Ernte auf Flächen in ganz Deutschland. Der Landwirt bereitet den Boden vor und bringt die ersten Pflanzen ein. Kartoffeln, Zwiebeln, Bohnen, Brokkoli, viel Unterschiedliches und immer mal was anderes. Im Mai wird übergeben. Für einen anderen Teil des Beetes und für die Nachsaaten ist der Mieter selbst verantwortlich. Dazu gibt es Newsletter, Pflanztipps, Foren, WhatsApp-Gruppen und eine Sprechstunde beim Bauern direkt auf dem Feld. Alle 14 Tage. Gemüse mit Starthilfe. Betreutes Gärtnern. Wir wollen, dass die Leute Erfolgserlebnisse haben, sagt Ganders. Viele fangen erst an, hatten nie einen Garten und wissen einfach nicht, wie man Kohl pflanzt, wann die Kartoffeln gut sind und was man gegen Raupen machen kann. Benjamin Gericke, der Gemüseanbau studiert hat und in dritter Generation den Hof in Berlin betreibt, ist einer der ersten Landwirte gewesen, die bei Meine Ernte mitgemacht haben. Für ihn lohnt es sich, sagt er, nicht nur finanziell, sondern auch mental. Er ist gern mal draußen bei den Leuten und gibt ihnen Tipps. Sie lernen Respekt, auch vor unserer Arbeit, und sind stolz auf jedes kleine Möhrchen, das sie selbst gezogen haben. Wenn man derzeit Bücher oder Dokumentationen über die Lebensmittelindustrie sucht, ist in den Titeln viel von Betrug die Rede, von Fallen, von Lügen, von Umweltzerstörung. Das ist nicht immer gerecht, aber es ist Ausdruck eines zunehmenden Unbehagens. So wie bisher kann es nicht weitergehen. Julia Köhn, eine der führenden jungen Agrarexpertinnen Deutschlands, formuliert es drastischer. Sie hält die globale Lebensmittelindustrie für eine größere Bedrohung für die Menschheit als den globalen Terrorismus. Sie sagt, die ökologischen Folgen von Massentierhaltung, Monokulturen, Klimawandel und endlosen Lieferketten werden mehr Opfer fordern, als es der Terrorismus jemals könnte. Köhn ist nicht gerade das, was man sich unter einer Extremistin vorstellt, wenn eine promovierte Philosophin, Volkswirtin und Gründerin die Firmen und Behörden berät und Stipendiaten der CDU-nahen und marktwirtschaftsfreundlichen Konrad-Adenauer-Stiftung war, so etwas sagt, kriegt man Angst. Eines der Hauptprobleme ist, sagt Köhn, dass im Bereich der Lebensmittelindustrie eben keine Marktwirtschaft herrscht. Die Preise lügen. Sie lügen über die wahren Kosten eines Produkts. Die ökologischen Kosten von Wasser, Luft und Bodenverbrauch sind nicht eingepreist. Trotzdem kann kaum ein Bauer leben von dem, was er produziert. Die gesamte Land- und Ernährungswirtschaft ist ein subventionsbasiertes Geschäftsmodell. Das System ist kaputt. Aber Julia Köhn glaubt, dass man etwas daran ändern kann. Gerade jetzt. Das Problem mit unseren Lieferketten, das soziale Problem mit unseren Schlachthofarbeitern und Erntehelfern und die ökologische Katastrophe, die unsere Versorgungskette notwendigerweise nach sich ziehen wird, das haben wir alles schon gewusst. Aber es hatte scheinbar nichts mit unserem Alltag zu tun. Die Corona-Pandemie hat uns unsere verletzliche Seite gezeigt und diese Verletzlichkeit macht es offenbar einfacher, Verhalten zu verändern. Zum Beispiel weniger Fleisch zu essen, dafür Besseres. Das ist die Idee von Meine kleine Farm, eine Art Online-Theke, die mit regionalen Bauern kooperiert. Die müssen ihre Tiere artgerecht halten, regional schlachten lassen und dürfen sie nur mit selbstproduziertem Futter füttern. Den Vertrieb und das Storytelling übernimmt die kleine Farm. Sie wollen das Fleisch aus der Anonymität holen, und zwar ziemlich wörtlich. Auf jedes Stück Fleisch, jedes Glas Leberwurst, werden der Lebenslauf und ein Bild des Tieres gedruckt, aus dem die Wurst hergestellt ist. Motto: Wir geben Fleisch ein Gesicht. Wer will, kann sein zukünftiges Schnitzel vorher auf der Weide besuchen gehen. Dass bei zu viel Wissen manchem der Appetit vergeht, nehmen die Gründer nicht nur in Kauf, es ist sogar Absicht. Gegenfrage: Geschäftsführer Michael Nauruschat, dessen Büro in einer kleinen Seitenstraße im Berliner Bezirk Neukölln liegt. Vielleicht würde manchem auch der Appetit vergehen, wenn er vorher durch eine Großschlachterei gehen würde. Wir wollen auf diese Weise die Leute zum Nachdenken über ihren Fleischkonsum bringen. Wir wollen Respekt für das Produkt Fleisch. Dazu gehören faire, also höhere Preise für das Fleisch. Dieses Geld soll auch bei den Menschen ankommen, die es verarbeiten. Dass es inzwischen viele kleine und mittlere Unternehmen gibt, die das Geschäftsmodell nachahmen, macht Nauruschat nicht sauer, sondern stolz. Wir müssen unsere Fleischproduktion und unseren Fleischkonsum verändern. Und das schaffen wir nur mit vielen zusammen. Eine, die mit Meine kleine Farm kooperiert, ist die Landwirtin Kirsten Hensel. Seit 1992 betreibt die gelernte Gärtnerin ihren Hof am Rande der Märkischen Schweiz. Neben ihren Rindern, die auf einer endlosen Weide unter dem endlosen Sommerhimmel kaum zu entdecken sind, hat sie noch 140 Streuobstbäume, Grünland, Schafe, Ziegen und sie arbeitet in einer Gärtnerei. Sie könnte mittlerweile das Doppelte verkaufen an Tieren oder sogar das Dreifache, sagt sie, aber sie hat die Flächen nicht, um die Tiere satt zu bekommen. Und Futter zuzukaufen widerspricht den Standards der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Auch Kraftfutter gibt es bei ihr nicht, was die Qualität des Fleisches dramatisch erhöht. Das Tier wächst langsamer, das Fleisch ist marmorierter, bildet mehr intramuskuläres Fett, kostet aber auch mehr. Schon allein, weil es weniger Rinder sind, die mehr Fläche benötigen und länger leben. Es gab Zeiten, da galt diese Art der Tierhaltung als rückständig. Und Kirsten Hensel mit ihren Ziegen, ihrem Apfelsaft und dem handgemachten Ziegenkäse als verschroben, wo es doch so schick Verpackten gab, im Supermarkt, schön billig. Jetzt ist sie Trendsetterin. Dabei ist sie immer gleich geblieben in ihren Vorstellungen von einer sinnvollen Landwirtschaft. Auf dem Wochenmarkt in der Domäne Dahlem, auf dem sie regelmäßig verkauft, ist regional und bio ganz weit vorn. Schon um 7 stehen die Leute in der Schlange, wenn der Markt um 8 aufmacht, denn die Stände sind schnell leer gekauft. Und das ist auch ein Problem. Immer mehr Leute leben in Städten. Um sie alle zu versorgen, bedarf es riesiger Mengen, welche die regionalen Bauern gar nicht liefern können. Nicht jeder hat Lust aufs Pflanzen, hat Zeit und Platz für einen Garten. Und irgendwann ist ja auch Winter. Deutschland könnte die eigene Nachfrage nach Lebensmitteln selbst nicht decken, sagt Annette Pior vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Wir brauchen ein Parallelsystem von globalen Lieferketten und lokaler Landwirtschaft. Bei Obst und Gemüse etwa liege der Anteil deutscher Produkte derzeit bei nur etwa 25-35%. Und man kann auch nicht jedes Nahrungsmittel überall in Deutschland anbauen. Oder doch? Die Stadtbevölkerung mit frischem Gemüse versorgen, ohne lange klimaschädliche Transportwege. Das wollen Guy Galonska und seine Mitgründer. Die drei Israelis wollen das Beste aus allen Welten. Stadt und Land versöhnen. Natur und Hightech, Landwirtschaft und Digitalisierung. Mitten in der City von Berlin, unweit des alten Flughafens Tempelhof, liegt die Firma InFarm, in der die jungen Gründer vor 7 Jahren mit dem Indoor-Gemüseanbau begannen. Und zwar sehr klein. Eigentlich wollten wir aussteigen, erzählt Guy Galonska. Eigenes Essen anbauen, eigene Energie erzeugen, nachhaltig und selbstversorgt leben. Guy arbeitete als Koch auf den Kanaren. Sie experimentierten mit Pflanzenzucht und hatten schon ein Haus mit Garten auf Fuerteventura im Auge. Auf dem Land war es aber ganz schön ländlich. Und da haben sie sich überlegt, geht das mit dem nachhaltigen Leben nicht auch in der Stadt? New York war zu eng, London zu teuer. So entschieden sie sich für Berlin. Sie pflanzten in einem Wohnzimmer in Neukölln Gemüse. In geschlossenen, transparenten Röhren. Mitten im Winter 2013. Als der Schnee fiel und wir unsere Salate ernteten und die Tomaten, da wussten wir, das ist es. Erde brauchen sie nicht mehr bei Infam. Sonne auch nicht. Auch keinen Regen. Bei Infam findet Landwirtschaft ohne Land statt. Und aus dem Wohnzimmer in Neukölln sind riesige Hallen geworden, in denen Pflanzen in Glaskästen etagenweise übereinander gestapelt wachsen. Beleuchtet von LED-Röhren und mit den Wurzeln in einer Nährlösung, deren Menge und Intensität von einer App gesteuert werden. Die Pflanzen werden geerntet, wenn man sie braucht. Die Transportwege in die Restaurants und Supermärkte sind kurz. Und wir können in den Glaskästen jedes beliebige Wetter produzieren. Sagt Emmanuel Evita, der Global Communications Director, der vorher bei Tech-Riesen wie Facebook gearbeitet hat und der uns bei unserer Infarm-Expedition begleitet. Emmanuel, der Cityboy aus Washington, wie er sich selbst nennt, spricht davon, dass er erst bei Infarm die Natur für sich wiederentdeckt habe, sowie den Genuss, den wirklich frische Lebensmittel bedeuten, die nicht um die halbe Welt gereist sind und die nicht vor allem auf Haltbarkeit statt auf Geschmack gezüchtet wurden. Man selbst steht für einen Moment ratlos unter dem Kunstlicht in den Hallen, betrachtet die Pflanzen in ihren Nährlösungen, hört das Summen der Leuchtröhren und des Wasserkreislaufs, enorm ressourcensparend übrigens, weil nichts wegverdunstet, und fragt sich, ist das noch Natur? Vielleicht ist es an der Zeit, den eigenen Naturbegriff zu überdenken, sagt der Biologe Ion Golan, den wir zwischen den Glasreihen treffen. Er forscht ständig an der Verbesserung der Farmen und ist mit jeder Sorte Keimling anscheinend per Du. Ein Getreidefeld ist auch keine Natur. Tomaten in Kübeln sind keine Natur. Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion ist Technologie, seit die ersten Menschen anfingen, den Mais in Reihen zu setzen, um die Erträge zu steigern. Wir haben alles unter Kontrolle. Nährstoffe, Licht, Wasser, Temperatur, sagt Golan. Big Data meets Basilikum. Die Pflanzen wachsen nicht nur, sie liefern auch Daten. Und je mehr Daten sie liefern, desto optimaler kann man sie versorgen. Inzwischen verkaufen sie an große Einzelhändler wie Edeka, Aldi und Kaufland, sowie an kleine Restaurants, teils die eigenen Produkte, teils ganze Farmsysteme, die sich die Lebensmittelhändler in ihre Supermärkte stellen. Sie haben Standorte in Dänemark, Deutschland, Frankreich, Japan, Kanada, Luxemburg, den Niederlanden, Großbritannien, den USA und der Schweiz. Corona hat das Ganze nochmal befeuert. Im März 2020 verzeichnete Infarm ein Umsatzwachstum von etwa 200% im Jahresvergleich. Ein Bio-Siegel haben die Produkte übrigens bislang nicht. Die Nährlösungen sind noch nicht ökologisch. Bei Infarm sind sie trotz des Erfolges nicht über das Experimentierstadium hinaus. Sie probieren anderes Gemüse, sie denken über Obst nach und über Dinge, die noch keiner wissen soll. Fotos vom Innenleben der Glaskästen dürfen nicht gemacht werden. Und eine genauere Inspektion der Flaschen mit Nährlösungen ist nicht erwünscht. Sie haben gern alles unter Kontrolle. Aber kurz bevor es irritierend wird, bekommen wir Zutritt zum Common Room, der Zentrale, von der aus die Infarmer nicht nur ihren Salat in Berlin überwachen, sondern auch das Basilikum in Seattle versorgen und dem Rucola in Vancouver die Sonne ausdrehen, wenn sie wollen. Einer der Bauern, gepierst, am Computer und um keine Antwort verlegen, öffnet Zahlenreihen, präsentiert Daten, Fakten, Und dann läuft er schnell in die Halle, packt eine Kiste voll mit allen möglichen Pflanzen, weil man zu Hause gern überprüfen würde, ob es tatsächlich Pflanzen sind und ob die auch im eigenen Garten weiterwachsen, so wie behauptet. Ergebnis übrigens: Machen Sie. Sie brauchen etwas Zeit, weil die Wurzeln sich darauf einstellen müssen, dass sie ihre Nährstoffe aus dem Boden holen müssen und sie nicht per Nährlösung als Fastfood sozusagen aufnehmen können. Aber dann geht es. Sie sind frisch, wachsen vor sich hin, schmecken hervorragend und wer will, kann sich einbilden, sie freuten sich darüber, auch mal Sonne und Wind zu spüren. Rund 1000 kommerzielle vertikale Indoor-Farmen verschiedenster Ausrichtungen gibt es mittlerweile. Ihr Wunderpunkt? Energie, sagt Heike Mempel, Professorin am Institut für Gartenbau der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Kunstlicht verbraucht nun mal Strom. Eine Studie zeigt, dass in günstigen klimatischen Umgebungen eine vertikale Farm rund 13% mehr Energie braucht als ein Gewächshaus. In weniger günstigen Gebieten liegt der Mehrverbrauch bei bis zu 250%. Mempel sagt: Deshalb plädieren wir für integrierte Konzepte mit Energieversorgern und regenerative Energien. Sie geht davon aus, dass vertikale Farmen langfristig ihren Platz in der Produktion von Lebensmitteln finden werden. Sie werden den Anbau auf dem Feld nicht ersetzen, aber in bestimmten Bereichen Anwendung finden. In der Stadt könnten das auch Salatköpfe oder Kräuter sein, aber nicht auf dem Land, wo die Pflanze auf dem Feld vor der Haustür genauso gut wächst. Dass Pflanzen aus einer vertikalen Farm für die Ernährung weniger wertvoll sein können, glaubt Mempel nicht. Erdenlose Pflanzensysteme gibt es in traditionellen Gewächshäusern seit vielen Jahren, sagt sie. Studien zum Nährstoffgehalt laufen. Aber kann es nicht sein, dass da noch etwas anderes ist als Vitamin C und Eisen? Dass natürliche Sonne, richtiger Wind und der Überlebenskampf im Feld Pflanzen für den Menschen gesünder machen? Wir wissen, dass bestimmte Prozesse in den Pflanzen durch Stress ausgelöst werden. Wir forschen daran, diesen zu imitieren, sagt Mempel. Nicht weit von Infarmen haben deutsche Gründer den Kreislauf der Indoor-Farmen übrigens noch erweitert. Das Team von ECF Farm Systems um den Gründer Nicolas Leschke hat ein System gebastelt, das mit Stoffwechselendprodukten, also den flüssigen Ausscheidungen von Speisefischen, die in Aquakultur von 0,2 Gramm auf 500 Gramm heranwachsen, Basilikum düngt, das dann an Rewe verkauft wird. So verwenden sie Nährstoffe und Wasser mehrfach und produzieren 400.000 Basilikumpflanzen und 10.000 Barsche pro Jahr allein in Berlin. Leider fressen die Fische kein Basilikum, sonst wäre es perfekt. Und Strom braucht die Farm natürlich auch. Sie verwenden grünen Strom, immerhin. Aber eine Solaranlage auf dem Dach haben sie noch nicht. Alles hat seine Tücken. Strom muss produziert, regionale Gemüsekisten müssen geliefert werden, mit Biofleisch kriegt man die Leute nicht satt, und wenn jeder mit dem Auto zum Mietacker fährt, um seinen Kohlrabi persönlich zu besuchen, ist es nicht gerade ressourcenschonend. Irgendwas ist immer. Merkt auch die Hühnerfreundin, die sich ganz nachhaltig eine kleine Hühnerschar anschaffte, um Eier zu haben für den Eigenverbrauch und einen Hahn im Einfamilienreihen-Endhaus am Rande der Hauptstadt. Und gleich im ersten Gelege waren 7 Hähnchen und nur ein Huhn. Tja, jetzt schlachten sie auch selbst. Merkt auch der Hobby-Biogärtner, dessen Selbstversorgungseuphorie im Laufe der Saison von allerlei Niederlagen getrübt wird, Hitze, Kälte, Starkregen, das verlängerte Wochenende, an dem man nicht gießen konnte, Pilze, nein, keine Champignons, sondern die auf den Blättern, komische Flecken und Löcher im Johannisbeerstrauch, ausgesaugte Brombeermumien, Kartoffelkäfer und Schnecken. Nacktschnecken, schleimig und gefräßig und zahlreich, bringen so manchen selbsternannten Landwirtschaftskritiker an seine Grenzen. Der eine schleicht heimlich in den Baumarkt und kauft doch Gift, die andere radelt früh am Morgen in ihren Garten und sammelt die Schnecken von Hand ein. Was aber dann? Kochendes Wasser? Hat sie nicht. Plastiktüte? Will sie nicht. Zerschneiden, wie es die Biogärtner empfehlen? Kann sie nicht. Muss halt jeder seinen Weg finden. Ihrer? Sie schmeißt sie in einen Eimer und lässt sie vor Geschäftsöffnung auf dem örtlichen Nettoparkplatz wieder frei. Später an diesem Tag sitzen die Farmer von Infarm, die aus 55 Nationen stammen und Biologen, Informatiker, Gärtner, Logistiker sind, vor dem alten Eisenbahnreparaturwerk, in dem die Zentrale untergebracht ist, quatschen, essen, auch die eigenen Produkte, alles frisch, und Gründer Guy sitzt mittendrin. Ein unauffälliger junger Mann im T-Shirt und mit nackten Füßen in Bequemsandalen, der von der sich selbst versorgenden Stadt träumt. Auf dem Acker von Benjamin Gericke hat Choil Yoon Park sein Picknick inzwischen beendet. Es bestand aus eigenem Salat und selbstgeernteten Sesamblättern, in die er Fisch und andere Köstlichkeiten gerollt hatte. Der gebürtige Koreaner wohnt in Charlottenburg und braucht 1 Stunde und 20 Minuten auf sein Feld. Das ist es ihm wert. Auch Dagmar Brekau hat ihre Ernte verstaut, rote Beete, Zucchini, Kohl. Die ehemalige Verkäuferin gärtnert seit ein paar Jahren bei Meine Ernte. Zu Hause stellt sie die Sachen auf die Waage, dann geht sie in den Bioladen und checkt, was sie bezahlt hätte. Und freut sich. Kirsten Hensel packt derweil ihre Taschen für den Urlaub. Wohin sie fährt? Nee, nicht an die Costa Brava. Hensel fährt zur Erholung 3 Wochen zum Melken auf eine Alm. Davon hat sie schon immer geträumt. Am liebsten würde sie mal eine ganze Saison so verbringen. Aber der Hof. Dass das nicht jedermanns Sache ist, ist ihr klar. Und dass ihre Art zu wirtschaften nicht der alleinige Weg ist, um die Städte der Zukunft zu versorgen, ebenso. Auch das Gärtnern am Stadtrand ist es nicht. Und der Gemüseanbau unter Kunstlicht, die Hochbeete und die Balkontomaten, Dachfarmen, die solidarische Landwirtschaft und die Schrebergärten und die kombinierte Fisch-Gemüsezucht im geschlossenen System sind es nicht. Oder die Gemüsekisten der Marktschwärmer, die man im tiefsten Wedding zwischen Moscheen und Leihhäusern abholen kann. Aber alles zusammen ist schon so etwas wie eine stille Revolution. Was sagen die Zahlen? Seit Jahren verzeichnet der Ernährungsreport des Bundeslandwirtschaftsministeriums eine steigende Beliebtheit regionaler Produkte. Dieser Trend hat durch Corona offenbar noch einmal einen Schub bekommen. Bei einer repräsentativen Erhebung des Digitalverbands Bitkom etwa sagten jetzt 43% der Befragten, dass sie seit Ausbruch der Pandemie auf Wochenmärkten kaufen. Vorher waren es 37%. Der Anteil der Hofladenkäufer stieg von 23% auf 27% der Befragten. Umfragedaten von Forschern der Universität Göttingen weisen in die gleiche Richtung. Während der Pandemie gaben 38,4% der Befragten an, die regionale Herkunft von Lebensmitteln werde wichtiger. 35,2% achteten mehr auf das Herkunftsland der Produkte als zuvor. Wo gibt es Mietland? über meine-ernte.de kann man Anbauflächen an 26 Standorten mieten. Verbindlich gebucht wird meist im Oktober. Die Saison startet Ende April, Anfang Mai. Ein Teil des Feldes ist vorgesät. Eine Singlefläche von 45 Quadratmetern gibt es für 229 Euro. Ein Familienfeld von 90 Quadratmetern für 439 Euro. Anbieter ähnlicher Angebote: die Handelskette Teegut. www.teegut.com/saisongarten. 19 Standorte, 40 Quadratmeter ab 140 Euro, 80 Quadratmeter ab 250 Euro. Ackerhelden, www.ackerhelden.de. 20 Standorte, 40 Quadratmeter für 199 Euro. Sonnenecker, www.unserland.info/projekte/Sonnenecker. Unbestelltes Land für unter 100 Euro pro Parzelle. Dazu kommen viele lokale Anbieter. Eine Suche im Internet lohnt. Eine Alternative ist der klassische Schrebergarten. Hier liegen die Preise höher, allein die Ablösesumme liegt im Durchschnitt bei 1.900 Euro für eine Parzelle. Dazu Kosten für Geräte, Pflanzen, Vereinsbeiträge etc. In vielen Städten gibt es lange Wartelisten. Dafür hat man aber nicht nur eine Anbaufläche, sondern einen Ort zum Entspannen. Mehr Informationen: www.kleingarten-bund.de. Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH, 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion: Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7, 04105, Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement, zweiwöchentlich, als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2020. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos: www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. Big WELADE 8LXXX.